Hinten, es kommen zwar noch ab und zu Leute rein, aber
Sollte.
denke, wir fangen dann mal an. Dann begrüße ich euch alle zu unserer 12. Konferenz. Der Hauptfeind steht im eigenen Land, also zur Fortsetzung der 12. Konferenz. Eigentlich war diese ja schon für letztes Jahr geplant. Aufgrund der bekannten pandemischen Probleme musste diese ja leider ausfallen, beziehungsweise wurde in einzelne Referate, Vorträge umgewandelt, die wir letztes Jahr ja, für das Jahr verteilt durchgeführt haben. Alle die sind auch nachzusehen auf der Homepage der Konferenz. Und ja, auch dieses Jahr müssen wir leider noch einmal auf das Online-Format oder auf das ausschließliche Online-Format ausweichen und haben uns aber, oder das Organisationskollektiv, besser gesagt, hat sich entschieden, trotzdem es durchzuziehen, dass wir dieses Jahr die Konferenz genau an dem ja, festgelegten Datum, was wir ja auch sonst für die Konferenz in persönlich gewählt haben, ja, die Konferenz durchzuziehen. Und als erstes würde ich gerne das Wort an Ringo übergeben, Ringo Ehlert für das Organisationskollektiv. Noch mal eine kurze Einführung zu geben. Was ist die Hauptfeindkonferenz? Und Bingo.
Ja, danke für das Wort. Es ist meine große Ehre, hier ein paar einleitende Worte zu sagen. Ja, Genossen, Freunde, Interessierte, im Namen des Organisationskollektivs begrüße ich leider nur via Internet alle Anwesenden und alle, die vielleicht noch zu uns reinschneien. Wie gesagt, ein paar einleitende Worte, denn gute Sachen haben immer eine Einleitung. Man sagt ja, ein Katzenjahr zählt 7 Menschenjahre. Was linke Konferenzen in diesem Staat betrifft, vor allem linke Konferenzen in diesem Staat, die sich auch noch gegen diesen Staat richten, dürfte so ein Konferenzjahr wohl noch weitaus mehr beinhalten. Wir befinden uns nun im 13. Jahr der Konferenz. Der Hauptfeind steht im eigenen Land und setzen heute die 12. Konferenz fort. Das heißt, wer auf die Dokumentationen dieser Konferenzen schaut, es sind ja auch 2 Bücher erschienen, der schaut auf mehr als ein Jahrzehnt Entwicklung des deutschen Imperialismus. Eine Entwicklung in Richtung Krieg und Erosion der bürgerlichen Demokratie sowie der letzten Nachkriegsordnung, deren Zerfall der deutsche Imperialismus in Europa mit der Annexion der DDR einläutete. Es ist auch eine Entwicklung der zwischenimperialistischen Widersprüche und der Kriegsgefahr, die von ihnen ausging und heute ausgeht, womit auch das Schwerpunktthema der diesjährigen Konferenz genannt ist. Zwischenimperialistische Widersprüche und Kriegsgefahr heute. Diese Konferenz gegen den deutschen Imperialismus, diesem Hauptfeind aller antifaschistisch gesinnter und friedliebenden Menschen in diesem Land, ist also kein Selbstzweck, sondern bitter nötig und leider doch so selten gesehen. Was ist der Zweck dieser Konferenzen? Die nächsten Tage soll mit dieser 12. Konferenz gegen den Hauptfeind, wie mit allen ihr vorausgegangenen, der politische Austausch derjenigen bezweckt werden, die in der Arbeiter- und Demokratiebewegung für jene Linie einstehen, die vor 2 von Deutschland entfachten Weltkriegen zuvor Karl Liebknecht umriss, als er im Mai 1915, also 106 Jahre vor 106 Jahren, in einem Flugblatt gegen die deutschen Kriegstreiber formulierte: Der Hauptfeind jedes Volkes steht in seinem eigenen Land. Der Hauptfeind des deutschen Volkes steht in Deutschland, der deutsche Imperialismus, die deutsche Kriegspartei, die deutsche Geheimdiplomatie. Diesen Feind im eigenen Land gilt es für das deutsche Volk zu bekämpfen. Zu bekämpfen im politischen Kampf, zusammenwirkend mit dem Proletariat der anderen Länder, dessen Kampf gegen seine heimischen Imperialisten geht. Worte, die also über 100 Jahre alt sind und zugleich top aktuell. Ein langer Kampf also, der leider bis heute andauert. Ein langer Kampf, dessen Niederlagen in die schrecklichsten Kriege der Menschheit mündeten. Jenen 2 Weltkriegen, die jener deutsche Imperialismus um den Globus jagte. Aber dieser Kampf ist auch unterbrochen durch mächtige Siege der internationalen Arbeiterklasse. Auch das sollten wir nie vergessen, so sehr man es uns auch täglich vergessen machen will. Der so wertvolle politische Austausch, von dem ich gesprochen habe, um den Hauptfeind im eigenen Land, ist ein besonders schweres in dieser seit nunmehr 2 Jahren andauernden Corona-Pandemie. Diese ist selbst zu einem politisch äußerst umstrittenen Thema generiert und ja auch eines der Themen der diesjährigen Konferenz. Wir werden das Beste daraus machen müssen, wie immer und wie so oft in all den Kämpfen, in denen wir stehen. Was erwartet uns in den kommenden 4 Tagen Hauptfeindkonferenz? Im Anschluss erwartet uns eine vorläufige Bilanz zur ökonomischen Lage, Krise und Kapitalexport des deutschen Imperialismus, vorgetragen von Rolf Fürst, Kommunistische Arbeiterzeitung. Weiter geht es dann heute um 17 Uhr mit dem Referat Alle gegen alle im Lichte der Corona-Pandemie, gehalten von Jörg Kronauer, German Foreign Policy. Morgen dann um 11 Imperialisten und imperialistische Bündnisse am Beispiel EU, Europa, vorgetragen von Thomas Konitsch. An diesem Freitag geht es dann um 17 Uhr weiter mit dem Referat Ungleichzeitigkeit der Entwicklung der Produktivkräfte, gehalten von Marcel Kowalski, Kommunistische Arbeiterzeitung. Übermorgen, also am Samstag, starten wir auch wieder um 11 Uhr mit dem Referat Vorkriegs- und Kriegszeiten, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der zwischenimperialistischen Widersprüche im Vergleich 1914 bis heute, gehalten von Gretel Aden, Kommunistische Arbeiterzeitung. Dann am vorletzten Tag, dem Samstag, um 17 Uhr gibt es das Referat zur Dialektik von Krieg und Revolution von Pitt Simons. Am Sonntag, dem letzten Tag der Konferenz, schließen wir um 11 Uhr mit einer Podiumsdiskussion die Konferenz mit dem Thema Was ist der Hauptauslöser imperialistischer Kriege? Auf dem Podium Hamza Yalcin, Gretel Aden und Jörg Kronauer. Ich wünsche uns allen interessante Tage, erhellende Diskussionen und immer genug LAN und WLAN-Bandbreite unterm Kiel. Damit gebe ich ab an meinen Lieblingsmoderator Maggi.
Ja, vielen Dank, Ringo. Dann würde ich auch sagen, wir fangen gleich an. Also zum Ablauf nochmal kurz. Wir werden es so machen, dass wir immer erst das Referat haben, den Vortragenden. In dieser Zeit werden wir auch alle anderen stumm schalten, also dass einfach referiert werden kann. Und danach gehen wir dann in die Diskussion, wo jeder gerne mitdiskutieren kann. Ich werde dann nochmal vor der Diskussion auch nochmal zeigen, wie das genau funktioniert, mit dem Handheben, wie man was in den Chat schreiben kann. Alle Möglichkeiten sind natürlich da. Gut, dann würde ich doch sagen, beginnen wir auch gleich ohne Zeitverlust. Und dann begrüße ich jetzt Rolf Fürst. Er ist Mitglied der Kommunistischen Arbeiterzeitung, allen Teilnehmern der Konferenz wohl bekannt, da er nahezu allen Konferenzen uns einen Überblick über die aktuelle ökonomische Lage gegeben hat. In der KAZ selber hat er an einigen Schwerpunkten mitgearbeitet, zum Beispiel zum fiktiven Kapital, zur Lage der Energieversorgung, zur Industrie 4.0. Hierzu gibt es auch eine Broschüre. Und ja, wir sind froh, dass er heute uns wieder etwas sagen kann zur aktuellen ökonomischen Lage, Krise und Kapitalexport des deutschen Imperialismus. Dann, Lars, übergebe ich dir das Wort.
Ja, vielen Dank. Jetzt muss ich erstmal, guten Tag auch von mir. Ich bedanke mich, dass ich den ersten Vortrag hier auf der Konferenz halten darf. Und jetzt muss ich hier erstmal technisch gucken. Moment. Jawohl. Ich das geteilt kriege. Kann man das jetzt sehen?
Ja, man sieht es. Perfekt.
Jawohl. Dann würde ich sagen, ich beginne direkt mit meinem Vortrag. Wenn das von der Moderation her möglich ist, kann gerne Fragen oder auch Beiträge dazwischen dazwischen gemacht werden. Aber da ich das ja nicht sehe und das jemand anders dann koordinieren müsste, muss ich erst fragen, ob das so möglich ist oder ob alle Fragen und Diskussionen im Anschluss erfolgen sollen.
Ich fürchte, es wird etwas kompliziert. den Zwischenfragen. Von daher würde ich doch dazu tendieren, dass wir erstmal durchgehen, weil.
Okay, wir können ja auch sonst mal versuchen.
Ja. Wir können auch zwischendurch mal ein, also dass wir zwischendurch ein, Blöcke
dann,
reinschieben für Fragen.
Genau, dann stoppe ich mal zwischendurch und gebe dann den Raum für Fragen. Okay, so, dann das Thema meines Referats ist die ökonomische Lage, Krise und Kapitalexport des deutschen Imperialismus, natürlich unter den besonderen Bedingungen und Aspekten der aktuellen Situation, also der Pandemie. Hier ein zum Eingang ein Transparent, ich meine, es war eine Demonstration in Frankfurt am Main. Das Virus geht nicht nachts spazieren, sondern tagsüber arbeiten. Wir haben ja in den letzten Monaten zur Genüge festgestellt und erkennen können, dass alles Mögliche, Sinnvolle und Fragliche passiert ist. Nur die Betriebe entsprechend zu schließen oder wirklich durchgreifende Maßnahmen zu tätigen, ist oftmals nicht passiert. Das sozusagen hier als meine Einleitung. Also nicht das Virus macht die Krise, sondern das System. In den Krisen verdeutlichen sich die Widersprüche. Wir haben in den letzten etwas über einem Jahr gesehen, Corona spült einiges nach oben, macht Widersprüche sichtbar, lässt Dinge erkennen, die natürlich auch die vorher da waren, die wir kannten, auf die wir auch hingewiesen haben, aber sie werden in einer ganz anderen gesellschaftlichen Dimension deutlich. Die Krise deckt Unfähigkeit und Defizit auf. Also es zeigt sich, dass die mangelnde zentrale Planung und Steuerung die Bewältigung und das Bekämpfen deutlich schwieriger macht. Die Krise verstärkt aber auch die Kämpfe zwischen den Kapitalisten und den imperialistischen Ländern. Als herausragendes Beispiel ist da sicherlich aktuell der Kampf um den Impfstoff zu nennen. Aber auch alle anderen Widersprüche werden natürlich dadurch verschärft, wie in jeder anderen Krise auch. Weil die Krise natürlich den Profit entsprechend gefährdet. In der Krise verstärkt sich aber natürlich auch der Kampf zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat. Also die Bourgeoisie versucht die Situation natürlich auszunutzen und entsprechend in dem ständig stattfindenden Kampf quasi Gebiet zu gewinnen und uns Dinge ökonomisch abzunehmen. Das ist an manchen Stellen noch nicht so deutlich erkennbar, aber es wird eigentlich immer klarer. Ich komme darauf natürlich noch wieder zurück. Es verschärft aber auch den Kampf in der Bourgeoisie. In Deutschland erkennt man das sehr deutlich in der letzten Zeit in der Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU, wo die Widersprüche einer oberflächlich sozusagen einheitlichen Kraft wieder mal extrem deutlich geworden sind. Corona ist die Krise oder macht die Krise, bringt die Krise voran. Unter den Bedingungen, die wir hier haben, führt die Pandemie zur tiefen Krise. Das müsste sie unter anderen Bedingungen natürlich nicht tun, wenn man sie effektiv bekämpfen könnte. China hat da einiges deutlich vorgemacht. Unter den Bedingungen, die wir hier haben, kann auch eine Pandemie so nicht effektiv bekämpft werden. Und es verdoppelt sich eben die Bedrohung, die Gefahr des Virus und die Ausnutzung der Situation durch die herrschende Klasse. Ich hatte es eben schon erwähnt. Ich meine damit, um es vielleicht sozusagen von den plakativen Äußerungen ein bisschen praktisch zu machen. Es gibt bestimmte Dinge, die jetzt natürlich nicht stattfinden. Also man kann kein Geld ausgeben, um in die Kneipe oder ins Restaurant zu gehen. Man konnte faktisch nicht in Urlaub. Und So hat man sicherlich an der einen oder anderen Stelle, es gibt eine große Spreizung, auch darauf komme ich nochmal zurück, aber an einer oder anderen Stelle gibt es auch Kollegen in ihrer Situation, die weniger Geld ausgegeben haben, die sozusagen etwas gespart haben. Und es würde sehr überraschen, wenn nicht im nächsten Schritt die Bourgeoisie auch versucht, sich davon sozusagen einen Teil zu nehmen, frei nach dem Motto, naja, man hat ja gesehen, es geht ja auch mit etwas weniger. Also diese Ausnutzung hat auch ganz praktische Aspekte neben der Staatsverschuldung, die natürlich dann wieder entsprechend auch thematisiert werden wird und wo uns dann der nächste Sparzwang erklärt werden wird. Also das mal als zwei Punkte, wie das Ganze praktisch aussieht. Und das sehen wir von Anfang an, dass die Pandemie auch starken Rückenwind für die faschistische Option gibt oder geben kann. Die Kräfte sind ja von Anfang an denen ist ja relativ freie Hand gelassen worden und sie benutzen das Thema der Pandemie, um ihre Option ins Rennen zu bringen. Es geht dabei weniger um die Dinge um die Pandemie, Maske, ja, nein oder sonst was. Das ist oberflächlich, aber das ist nicht entscheidend für das, worum es dabei geht, meines Erachtens, sondern es geht darum, eben die faschistische oder eine rechte Option stärker auch in das Proletariat reinzutragen. So, wie macht sich das Ganze jetzt fest an ökonomischen Fakten? Ich beginne mit dem Bruttoinlandsprodukt, eine Kennzahl mit vielen Schwächen, aber trotzdem ein Indikator, den wir verwenden können. Hier dargestellt ab dem Jahr 2000, also über die letzten 20 Jahre, sozusagen beginnend mit der Euro-Einführung. Das sind jeweils die prozentualen Entwicklungsraten von Jahr zu Jahr. In den meisten Jahren gab es ein Plus, meistens so um die 2 bis 3%. Und dann gab es aber verschiedene Phasen, insbesondere die sogenannte Finanzkrise, die ja letztendlich auch nur eine Überproduktionskrise war, die sich auswirkte im Jahr 2009 mit dem bisher oder überhaupt für die Nachkriegszeit höchsten Rückgang, gemessen ja nur in Westdeutschland, aber trotzdem ist es der höchste Rückgang, um etwa 6% im Jahre 2009, insbesondere da auch bei der industriellen Produktion sozusagen festgemacht. Danach gab es kein Jahr, wo es einen Rückgang der ökonomischen Gesamtleistung gab, außer eben dann jetzt wieder im Jahr 2020 mit einem annähernd so hohen Rückgang von -5%. Es ist also der zweithöchste Rückgang in der BRD-Geschichte, knapp niedriger als 2009. Dennoch unterscheiden sich diese beiden Krisenjahre. Dazu würde ich mal die Aufgliederung dieses Bruttoinlandsprodukts nach einzelnen Sektoren heranziehen. Das bezieht sich jetzt auf 2019. Für 2020 waren die Daten noch nicht verfügbar. Aber für das, was darzustellen ist, können wir auch hier mitarbeiten. Also der größte Sektor ist die Industrieproduktion in Deutschland mit 24%. Dann kommt der öffentliche Dienst, Erziehung, Gesundheit, also die Reproduktionsarbeit mit 19%. Und dann der Sektor Handel, Verkehr, Gastgewerbe ist natürlich auch eine ziemlich große Zusammenfassung. Mit 16% Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Dann kommen noch die anderen. Ich lese jetzt nicht alle vor. Die Änderungswirkung, also diese -5%, die wir im letzten Jahr gesehen haben, beziehen sich natürlich auf diese Sektoren sehr unterschiedlich. Während am Anfang auch die Industrieproduktion schon einen gewissen Rückgang hatte, ich führe das gleich noch etwas ausführlicher aus. Ist aber natürlich vor allem durch die entsprechende Lockdown-Situation der Handel, also der Einzelhandel, der sich jetzt nicht auf Lebensmittel oder sonstige Grundversorgung bezieht, auf Verkehr und auf das Gastgewerbe sind das die Bereiche, die am meisten Rückgang hatten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, die haben einen Gesamtanteil von 16% an dem Bruttoinlandsprodukt und davon ist dann meinetwegen ein Drittel zurückgegangen, dann sind das schon 5%, wenn wir jetzt an diese -5% vom Gesamten denken. Also im Unterschied zur Krise zum Beispiel 2009 ist der Rückgang nicht im Wesentlichen in der Industrieproduktion, sondern in diesem Sektor Handel, Verkehr, Gastgewerbe und damit auch zwischen den verschiedenen Bereichen sehr unterschiedlich. Jetzt kann man natürlich sagen, nur als Hinweis nochmal, warum das Bruttoinlandsprodukt so eine bedingt hilfreiche Zahl ist. Wenn man jetzt meinetwegen Erziehung nimmt, man könnte natürlich meinen, was ist bei Erziehung, was wird da eigentlich gemessen? Das ist im Wesentlichen sind das die Gehälter der Lehrkräfte. Die sind natürlich weiter gezahlt worden, auch wenn kein Unterricht stattgefunden hat. Also man könnte natürlich sagen, wenn kein Unterricht stattfindet, müsste das irgendwie in einem Minus hier zum Ausdruck kommen. So ist das aber nicht gedacht, weil es eben eine wirtschaftliche Größe ist und keine irgendwie die gesellschaftliche Entwicklung abmisst. So, also von daher gibt es da, obwohl natürlich auch bei Erziehung einiges weniger passiert ist, gibt es dadurch keine Auswirkungen in dieser Statistik. Also der wesentliche Rückgang, Handel, Verkehr, Gastgewerbe, das sind wiederum Zweige, wo das Monopolkapital eher weniger betroffen ist. Natürlich gibt es die Lufthansa, sowie da Kollegen hier, die auf dem Bild hinter mir zu sehen sind, beschäftigt sind. Ist allerdings kein aktuelles Bild aus dem letzten Jahr. Es gibt die Lufthansa, es gibt TUI für den Tourismus, aber im Vergleich von der Größe der Monopole, insbesondere auch aus der Industrie, ist die Betroffenheit von diesem Rückgang eher weniger. Also das sind nicht so viele. Hier eine Statistik zur Entwicklung der Industrie. Wie hat sich das also dargestellt? Hier dieser Strich ist sozusagen eine zeitliche Abgrenzung. Wir haben hier vorne die letzte Krise 2008 bis 2011, jeweils einzelne Punkte. Immer der September ist hier ausgewählt. Und dann geht es hier weiter ab 2018, also vor der Pandemie bis 2019, wo dann eigentlich schon völlig unabhängig von der Pandemiesituation ein Rückgang eingetreten ist. Und wir sehen hier den Exportumsatz pro Monat in Milliarden Euro von den drei industriellen Hauptzweigen in Deutschland. Das Blaue ist der Maschinenbau, das Schwarze die Kfz-Industrie und das Rote die Chemieindustrie. Man sieht einmal schon mal, dass die Entwicklung bei der Kfz-Produktion sozusagen die größten Schwankungen hat, während die Chemieindustrie vergleichsweise stetig funktioniert. Die Chemieindustrie ist auch weltweit betrachtet groß, also sie spielt für Deutschland auch eine große Rolle, wird in der öffentlichen Darstellung und Diskussion immer so ein bisschen vernachlässigt aus meiner Sicht. Ja, wenn man jetzt hier diese Umsätze in Milliarden nimmt, ist es weniger als die Pkw und Maschinenbau, aber dennoch, es ist schon relevant, was dort passiert und es gibt dort auch einige große Monopole, wie halt Bayer, BASF mit verschiedenen Ablegern. So, wir sehen hier den Einbruch vom September 2019 bis zum April 2020, also sozusagen der Beginn des ersten Lockdown und insbesondere bei der Kfz ist der Wert dann der Umsätze auf ein historisches Tief gefallen, während es bei der Chemieindustrie kaum einen entsprechenden, also keine nennenswerte Auswirkung hatte und im Maschinenbau ja auch, aber da hat sie auch schon vorher begonnen, weil sozusagen die allgemeine Krisenerscheinung sich schon vorher eingestellt hatte. Ja, jetzt aber, die Zahlen gehen hier bis Januar 21, sind die Werte auch bei Maschinenbau und der Kfz relativ niedrig im historischen Vergleich, aber schon deutlich wieder höher als zu Beginn der Krise und bei der Chemieindustrie sogar auf teilweise Rekordniveau. Und wir lesen in den letzten Monaten jetzt immer mehr, dass es in vielen Teilen der Industrie einen sehr hohen Auftragsbestand gibt, also viele Bestellungen, die abzuarbeiten sind und sogar teilweise Materialknappheit aufgrund der weltweiten Nachfrage, insbesondere bei Computerchips, Mikrochips, die man ja nicht nur für Computer benötigt, sondern heute auch vielfach in jedem Automobil verbaut sind. Auch Chemiestoffe sind teilweise knapp oder sozusagen in Mangel und auch Baumaterialien. Also wir sehen auch in Deutschland, aber in anderen Ländern auch, dass in einigen industriellen Bereichen schon wieder die Entwicklung ziemlich, ja, in Anführungsstrichen, sich normalisiert hat und eben aus verschiedenen Gründen sogar teilweise Material knapp ist. Das heißt, die aktuelle Situation, die immer noch insgesamt man sicherlich als krisenhaft sehen kann, wird aber eben nicht so stark von der Industrie geprägt, sondern eben von den genannten anderen Bereichen wie eben Einzelhandel, Verkehr, Gastgewerbe. Das macht den Unterschied zu der Krise 2009, wie sich in der aktuellen Situation das darstellt. Auf diesem Weg sozusagen, am Anfang war das anders, also wie hier zu sehen, am Anfang hat es auch die Industrie betroffen, die hat sich aber sozusagen ziemlich gerappelt und daraus rausgezogen wieder mal. Dabei auf dem Weg waren insbesondere auch die Autoindustrie Profiteure der Kurzarbeit, würde ich sie mal nennen. Als markantestes Beispiel, das war auch in den Medien vor einigen Wochen ziemlich deutlich. Wir haben deutsche Monopole wie VW, Daimler und BMW, die maßgeblich durch Kurzarbeitergeld gestützt worden sind. Nehmen wir das Beispiel Daimler. Der Umsatz im gesamten Jahr 2020 im Daimler, also Weltkonzern sozusagen, war 11% oder 18 Milliarden Euro. Es wurden weltweit 3,4% aller Arbeiter, also über 10.000, entlassen. Der Profit wiederum ist trotz der Umsatzrückgang um 53% gestiegen. Also man hat Kosten gespart, einmal natürlich durch die Entlassung, aber dann auch in Deutschland insbesondere durch die Kurzarbeit. Also der Gewinn ist gestiegen auf 3,6, also trotz Krise von oder Absatzkrise an einer Stelle. Auf der einen Seite ist von Verlust überhaupt nichts zu sehen, überhaupt nichts passiert. Daimler hat 700 Millionen Kurzarbeitergeld bekommen. Das ist 3% von dem gesamten Kurzarbeitergeld, was die Arbeitsagentur, das Arbeitsamt ausgezahlt hat in 2020. Und die Dividende, also die Ausschüttung an die Eigentümer, an die Aktionäre, wurde um 481 Millionen erhöht. Also man hat sozusagen, wenn man so will, es gab ja mal am Anfang die Diskussion, als es mit dem Kurzarbeitergeld in diesem massiven Form losging, naja, wer Kurzarbeitergeld kriegt, das ist ja so eine Art staatliche Leistung, stimmt nicht so ganz, aber so wurde argumentiert, dann muss er ja, also kann es nicht gleichzeitig sein, dass noch Gewinn ausgeschüttet wird. Und letztendlich ist jetzt das volle Gegenteil passiert. Also man hat sich das Kurzarbeitergeld sozusagen eingezogen und trotzdem noch die Dividende erhöht. Also die klassische gesellschaftliche Umverteilung ist sogar noch verschärft worden dadurch. In Zusammenhang mit der Autoindustrie, sie ist ja immer sozusagen diejenige, die als erstes genannt wird in Deutschland, ist da nochmal zu nennen, Und das ist ein Grund mit, warum diese Krise sich so wenig ausgewirkt hat für diese Monopole. Ohne China ist das Ganze im Moment überhaupt nicht zu denken. Also China, der Absatzmarkt China hat extrem hohe Bedeutung für die deutschen Monopole, die Automonopole VW, Daimler, BMW. Jetzt hier mal betrachtet. Im letzten Jahr ist der weltweite Umsatzrückgang bei Automobilen minus 10% gewesen. In China eben durch die andere, den anderen Umgang mit der Situation minus 5% nur. Und die Umsatzanteile sind natürlich entsprechend nochmal gestiegen. Bei VW ist es mittlerweile so, dass 43% des Umsatzes in China gemacht wird, BMW 33, Daimler 32, nimmt sich alles nicht so viel. Also ein absolut elementarer Teil des Absatzes dieser Konzerne ist mittlerweile China. Bei VW ist das, was in China produziert wird, dann noch so, dass es halb und halb mit dem chinesischen Staat ist. Bei BMW und Daimler, meine ich, gibt es solche Konstruktionen nicht mehr. Also VW waren ja die ersten, die in China sozusagen als westliches Monopol produzieren durften. Schon begonnen in den 90er Jahren, meine ich. Und da dieses VW China ist sozusagen halb und halb VW-Konzern und chinesischer Staat. Die sind deshalb auch mit die Größten, weil sie als Erste eben da waren. Aber in diesen Umsatzanteilen steckt natürlich auch das, was man sozusagen beispielsweise in Deutschland produziert und dann nach China als Ware exportiert. Also das ist eine Zusammenfassung dieser beiden Aspekte, weil mittlerweile ja auch alle teilweise in China produzieren. Der Gewinnrückgang, Daimler haben wir gesehen, hat sogar ein Plus gemacht. Die anderen haben schon einen Gewinnrückgang gehabt, also VW und BMW. Allerdings nicht so weit, dass es sozusagen in die Verlustzone ging. Der Gewinnrückgang war also aufgrund dieser China-Situation, wo die deutschen Monopole bei den Automobilen die stärksten Fuß sozusagen in der Tür haben, am geringsten, also da war geringer als in Japan, in den USA oder Frankreich bei den dortigen Automobilmonopolen. Jetzt gucken wir mal, ja. Dann würde ich an der Stelle jetzt vielleicht eine kurze Gelegenheit geben für Nachfragen oder Verständnisfragen. Okay. So, dann waren wir hier bei den Automobilen. Ich mache mal kurz einen Exkurs zu bestimmten Umsatzrelationen, also zu der Frage, was ist eigentlich Monopolkapital? Warum beschreiben wir das so? Klar, die allermeisten werden das sicherlich einen Begriff haben und das Werk von Lenin mal studiert haben, aber dennoch ist es ja immer wieder hilfreich, einfach das nochmal klar zu machen. Ich habe jetzt einfach verschiedene Relationen, die das nochmal deutlich machen sollen, über welche Dimension redet man hier und warum ist ein Monopolkapital eben ein Monopolkapital und was unterscheidet es vom sozusagen sogenannten mittelständischen, was auch schon relativ groß sein kann, aber eben doch klein im Vergleich zu allem, was da als Monopol zu bezeichnen ist. Also wir hatten gesagt, Umsatzrückgang, also nur der Rückgang von Daimler war weltweit gesehen 18 Milliarden Euro. Wir haben dagegen mal, das wäre dann hier, also die 18 Milliarden sind hier dieser schwarze kleine Strich. Wir haben dann mal als Beispiel den weltweiten Umsatz von VW, das sind 223 Milliarden oder hier dieser blaue. Dann haben wir mal das Bruttoinlandsprodukt von Irland. Mag jetzt ein bisschen willkürlich erscheinen, aber ich nehme das ja mal. Das sind 349 Milliarden. Also das ist ein Drittel oder die Hälfte höher, als was VW auf der ganzen Welt umsetzt. Ganz Irland sozusagen. Ja. Und als letzte Relation habe ich dann noch mal rausgesucht, die Umsätze der 10 größten US-amerikanischen Konzerne, also inklusive Amazon auf Platz 1, die sind da schon mit drin, nur dass man mal merkt, was sind die Relationen in Deutschland. Die 10 größten US-amerikanischen Konzerne in Deutschland machen 89 Milliarden Umsatz, also noch nicht mal die Hälfte von dem, was VW auf der Welt an Umsatz generiert. Ja. Und das im Verhältnis gesetzt zu dem, was sozusagen in den Medien dann über Ökonomie mal diskutiert wird, zeigt einfach immer wieder diese Schieflage, dass die deutschen Monopole dabei ja in keinster Weise irgendwie richtig dargestellt oder schon gar nicht kritisiert werden. Gut. Das war ein kleiner Exkurs zur Frage, was ist eigentlich ein Monopol in der heutigen Situation? Wie ist jetzt die ganze Situation? Wir haben viel über Umsätze und Gewinne schon gesprochen. Was ist also in puncto der Arbeitslosigkeit passiert in Deutschland zunächst mal? Die sozialversicherungspflichtigen Stellen, also das, was sozusagen in Anführungsstrichen Normalarbeitsplatz ist um 107.000 oder 0,3% im letzten Jahr reduziert. Also die Krise hat bisher noch keinen so massiven Rückgang der Stellen, die also die Größenordnung haben mit Sozialversicherung. Da hat die Krise noch nicht so viel Auswirkung bisher. Das unterscheidet sich natürlich auch wieder nach den Sektoren. Es gibt eine Reduktion in der Metall- und Elektroindustrie um 123.000, im Gastgewerbe um 130.000. Das sind die beiden größten Rückgänge sozusagen nach Sektoren oder Branchen. Auf der anderen Seite gibt es auch Zuwachs, nämlich im öffentlichen Dienst, im Gesundheitswesen, Pflege. Und auch in der Bauindustrie. Das wirkt sozusagen dagegen, weil es ist ja klar, wenn ich jetzt zusammenrechne, dann habe ich schon 253.000. Ich sage aber, insgesamt ist ein Rückgang um 107.000. Das heißt, an anderer Stelle habe ich auch sogar einen Aufbau bei den sozialversicherungspflichtigen Stellen. Das sind natürlich nicht zwangsläufig die gleichen Menschen, aber sozusagen von der Gesamtsumme her ergibt sich das so. Die Selbstständigen sind um 179.000. Ach so, das sind alles die Zahlen von Januar. Das gibt immer nicht ganz, das dauert immer ein bisschen, bis die sozusagen vollständig veröffentlicht werden in den Einzelheiten. Das in der sozusagen monatlichen Arbeitslosenstatistik nicht immer gleich alles mit auftaucht. Bei der Selbstständigkeit ist ein Rückgang um 4,4% oder 179.000. Das sind kann man auf jeden Fall davon ausgehen, sind eher die kleinen und Solo-Selbstständigen, die hier entsprechend weniger als vor einem Jahr sind. Und das ist die größte Entwicklung, diejenigen, die ausschließlich einen Minijob haben, also sozusagen die unteren Schichten der Arbeiterklasse. Das sind minus 437.000, minus 10%. Also da zeigt sich ganz massiv jetzt schon die Auswirkung der Krise. Es trifft halt zuerst diejenigen, die sowieso in der schlechtesten Position sind. Das überrascht uns nicht. Das ist also durch die Zahlen hier ganz klar belegt. Das ist ja auch die Gruppe, wo es keine Kurzarbeitergeld gibt. Zur Kurzarbeit dann im Februar 2021 sind hier die Daten. Auch da gibt es immer so einen gewissen monatlichen zeitlichen Verzug, bis die Daten vollständig veröffentlicht sind, weil erst die Meldungen der Betriebe erfolgen müssen und so weiter. Ich habe das hier neue Kurzarbeit genannt, weil ja die Bedingungen massiv ausgeweitet worden sind. Also wann die Betriebe können viel schneller Kurzarbeit beantragen und der Charakter wandelt sich hier auch. Ich führe das gleich nochmal aus, deswegen habe ich das in Anführungsstrichen neue Kurzarbeit genannt. Im Februar 2021, und ich denke, bis jetzt hat sich da nicht viel dran geändert, sind 3,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit oder auch Teilarbeitslosigkeit, müsste man es ja korrekterweise bezeichnen. Das sind 10% aller Beschäftigten mit Sozialversicherung. In der Spitze im April 2020 waren dies 6 Millionen, also etwa die doppelte Anzahl. Und da waren eben auch noch sehr viele Industriearbeiter mit betroffen, so wie eben da bei Daimler schon dargestellt und bei anderen auch. Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Die Anzahl der Betriebe des verarbeitenden Gewerbes, das ist der Begriff, den die Statistik da heranzieht oder wie die das benennt, also die Industrie, verarbeitendes Gewerbe, ist unter 10%. Also Produktionsbetriebe von allen Betrieben, die jetzt Kurzarbeit aktuell angemeldet haben, unter 10% oder andersrum, 90% der Betriebe, in denen Kurzarbeit aktuell stattfindet, sind nicht in der Produktion, sondern Handel, Gastronomie und so weiter. Es sind eher kleinere Betriebe und das ist deswegen neue Kurzarbeit. Das ist eine Veränderung klassischerweise und bis eben zu der Entwicklung durch die Corona-Pandemie war Kurzarbeit ganz vorwiegend ein Mittel der Industrie, also um sozusagen Auftragsrückgang, möglicherweise vorübergehende Entwicklungen in der Industrie auszugleichen mit dem Mittel der Kurzarbeit. Und das ist jetzt ganz anders geworden. Im Moment sind pro Betrieb im Durchschnitt 8 Beschäftigte von der Kurzarbeit betroffen. Das zeigt, wie viele kleine und Kleinstbetriebe aktuell die Kurzarbeit angemeldet haben und in der Situation sind. Klar ist es zu erklären aus der Struktur, dass eben Handel und Gastronomie geschlossen oder teilweise geschlossen sind. Aber das ist schon eine ganz neue Entwicklung. Üblicherweise waren mindestens 50% der Kurzarbeitsbetriebe, Industriebetriebe und die Zahl der Beschäftigten, die betroffen war, waren deutlich höher. Des Weiteren ist jetzt im Februar der durchschnittliche Arbeitsausfall in der Kurzarbeit oder von allen, die von Kurzarbeit betroffen sind, 61%. Das heißt, wenn ich von der normalen üblichen 5-Tage-Woche ausgehe, dann ist jetzt bei der durchschnittlichen Kurzarbeiter arbeitet er 2 Tage. Natürlich gibt es da auch welche, die arbeiten 0 und manche arbeiten 4, aber im Durchschnitt ist also die Teilarbeitslosigkeit 3 Tage. Das entspricht, wenn man alles zusammennimmt, im Februar etwa 2 Millionen Arbeitsplätzen, also der Arbeitsausfall sind sozusagen in Summe wären es 2 Millionen Arbeitslose mehr, die aber eben jetzt als 3 Millionen Kurzarbeiter erscheinen, in der Statistik dann außen vor sind. Und für das Gesamtjahr ergibt sich eine Erhöhung der Tariflöhne um 2,1%. Das heißt, da wo es entsprechend Tarife gibt, die Tarife sich verändert haben, gab es eine Erhöhung. Real, weil natürlich auf der anderen Seite Kurzarbeitergeld weniger gezahlt wurde und es eben eine Erhöhung der Arbeitslosigkeit gab. Also sozusagen in Summe der Arbeiterklasse, wenn man so möchte, ist das Einkommen um 1,1% weniger. Aber dieses Minus von 1,1% differenziert sich sehr stark. Ich hatte es schon eingangs angedeutet. Aus meiner Sicht gibt es große Unterschiede. Das heißt, es gibt viele, die sozusagen ein festes Gehalt bekommen oder in der Industrie beschäftigt sind, die ein gleich hohes Einkommen haben, also die nicht von der Kurzarbeit betroffen sind. Das sind ja klar, wenn 10% von der Kurzarbeit betroffen sind, sind 90% erstmal nicht betroffen und haben eben sogar gefühlt eventuell mehr Geld, weil sie nicht in Urlaub gefahren sind, weil sie nicht essen gehen. Sodass bei ihnen sozusagen rein ökonomisch bei einem großen Teil die Situation nicht so sehr brennt, sage ich mal. Auf der anderen Seite, und das ist eben der große Unterschied, gibt es eine zahlenmäßige Minderheit, die große Einschnitte hat. Also insbesondere natürlich Gastgewerbe und eben die von Kurzarbeit Betroffenen. Beim Gastgewerbe wird es noch extremer, weil man kriegt ja nur 60% von dem letzten Netto und letzten Brutto. Und aber auch sozusagen das Trinkgeld, was ja sozusagen oftmals eine Einkommenskomponente ist, fällt dann komplett weg. Also da ist es dann ganz massiv. So gibt es also in der realen Entwicklung große Unterschiede. Und das ist natürlich so eine Zahl von minus 1,1 wenig aussagekräftig, weil sie für den einen Teil was ganz anderes gibt, ist eben ein Durchschnitt.
Kurze Frage, Lars, dazu bei dem Realeinkommen, was du jetzt meinst, ist das, aber das ist noch nicht inflationsbereinigt oder so, weil es gibt ja häufig auch diese Berechnungen, wo man dann noch Inflation rausrechnet und so. Oder ist das ja auch schon drin? Es gibt ja gerne diese Statistiken, die sagen, die Tariflöhne steigen um 3%, aber weil die Inflation auch um 3% ist das Realeinkommen quasi gleich.
Also ich meine, dass, wobei die Preissteigerung jetzt zumindest mal bis Februar nicht so erheblich ist in dem Jahr, aber ich habe das so verstanden, dass das eben das Einkommen ist, wo einerseits gibt es eben welche, die eine Erhöhung bekommen haben, und andere, die arbeiten aber eben weniger, weil Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, und das in der Summe sozusagen des Gesamten dann minus 1,1. Also eine Preissteigerung, aber wie gesagt, die war im Februar, meine ich, noch relativ unerheblich. Die käme dann noch sozusagen im Minus dazu, ja. Mhm. So, wie ist die Situation im Euroraum, also bei den ersten direkten Konkurrenten des deutschen Kapitals? Im vierten Quartal gab es ein kleines Wachstum in Deutschland, also wie gesagt, fürs Gesamtjahr minus 5%. Im letzten Quartal war es dann aber schon wieder zum Vorquartal zumindest eine kleine Steigerung, 0,3% in Deutschland. Anders in den anderen Ländern, in Frankreich ein erneutes Minus, in Italien auch, in Spanien ein ganz leichtes Plus und in der Summe aller Euro-Länder minus 0,7. Also auch hier hat wieder das deutsche Kapital sich sozusagen besser in der Krise geschlagen gegenüber den anderen und den Konkurrenten entsprechend Anteile genommen. Bei der Arbeitslosigkeit im Januar 2021 ist die Quote in Deutschland 4,6%. Zu der Quote, ich sage es nur immer kurz dazu, es ist klar in unseren Kreisen und ich meine es natürlich auch so, die effektive Arbeitslosigkeit ist höher. Das ist immer so, weil die Statistik immer nach unten geschönt wird. Aber für die Tendenz und die Relation zwischen den verschiedenen Ländern kann man zum Vergleich die Quote natürlich dennoch verwenden. Also in Deutschland 4,6%, durchweg in den anderen Ländern und im Euroraum insbesondere höher, also in Frankreich 8%, in Spanien weiterhin völlig gruselige 16% und im gesamten Euroraum mit 8% auch deutlich höher. Insgesamt, damit diese Prozentzahlen, die wirken ja auch immer so ein bisschen irgendwie schlimm, aber was ist das jetzt eigentlich, um es mal plastisch zu machen, das heißt im Euroraum insgesamt 3 Millionen mehr Arbeitslose. Hierzu noch Fragen?
Ja, vielleicht von meiner Seite, dass du mich hörst.
Ja.
Genau, in den anderen EU-Ländern gab es aber nicht sowas wie Kurzarbeit.
Ich meine, dass also in den meisten Ländern nicht. dass es einige gibt, wo es ähnliche Dinge, also wo es teilweise jetzt auch angefangen wurde. Aber klar, so als sozusagen klassisches Instrument, was in dieser, in diesem Dimension angewendet wird, gibt es, glaube ich, nur in Deutschland. Aber da bin ich kein Experte. Ich meine, dass zum Beispiel Österreich was Ähnliches hat.
Die Geräte.
Aber es ist insofern richtig der Gedanke, dass wenn man jetzt die, das ist natürlich die große Frage, wie viel Arbeitslose wären jetzt da, wenn es die Kurzarbeit nicht gäbe? Es wären nicht 2 Millionen. Also 2 Millionen ist ja die Zahl, die ich genannt habe für die sozusagen den Ausfall der Arbeitsstunden. Das wäre nicht der Fall. Es würden nicht alle Leute sofort entlassen werden, die jetzt von Kurzarbeit anteilig irgendwie betroffen sind. Aber wie viele, das, ja, also das, so schnell würde das Kapital das nicht machen. Aber weil es natürlich auch die Hoffnung drinsteckt, dass die Auftragslage sich wieder entsprechend ändert. Aber wie viel, das ist schwer zu sagen. Es wäre sicherlich deutlich mehr, das ist richtig.
Gut, Gretel?
Also zum einen, zum letzten schnell, es hat die EU gleich im letzten April, also April 2020, wurde von der EU ein relativ hoher Betrag, ich glaube 500 Milliarden, an die einzelnen Staaten der EU gezahlt, der speziell für die Kurzarbeit gedacht war. Also ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel dann da tatsächlich von der Anzahl her Gebrauch gemacht worden ist, aber es gab dafür ein extra EU-Programm. Ja. Also worauf schon die anderen Länder gedrängt haben, sozusagen, dass die Situation sich dann nicht so völlig ungleich entwickelt, was die Erwerbslosen in den einzelnen Ländern betrifft. Aber ich hätte noch drei Fragen zu den vorherigen Schautafeln. Das eine war, was ich nicht verstanden habe, da ging es um den Umsatz im Vergleich zu Irland, jetzt zum Beispiel. Und da war bei Daimler dieser ganz kleine Balken mit nur 18% Rückgang des Umsatzes. Und dieser kleine schwarze Balken, war der dann der Gesamtumgang oder der Rückgang? Das habe ich nicht verstanden. Das nächste war, was ich nochmal sagen wollte, dass die Beschäftigten in dem Metall- und Elektrobereich, wo die Beschäftigung um 130.000 zurückgegangen ist, man auch wissen muss, dass das kaum Corona zu Schulde kam, sondern dass viele von diesen Arbeitsplätzen schon praktisch vorher angekündigt worden sind, dass sie abgebaut werden. Ja? Also das war schon eigentlich ein vorheriges Programm und eine vorherige Entwicklung. Und dann habe ich nochmal zur Kurzarbeit eine Frage. Sind die Zahlen, die du angegeben hast, tatsächlich die Leute, die in Kurzarbeit sind oder die, die zur Kurzarbeit angemeldet sind? Ich habe nämlich festgestellt, dass da oft einen Riesenunterschied gibt. So, das wär's.
Ja, fangen wir damit mal an. Also hier war ja diese Relation, dieses kleine, die 18 Milliarden, das ist der Umsatzrückgang, sind 11%, also der Rückgang, den Daimler im Jahre 2020 im weltweiten Umsatz hatte.
Aha, also der Umsatz war viel größer.
Der Umsatz war dann etwa 160 Milliarden.
Ah ja, okay.
Ja. Gut, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen verwirrend, weil hier so manche Dinge irgendwie etwas willkürlich erscheinen an Relationen. Es ging einfach mir darum zu zeigen, das klingt ja gigantisch, ja, 18 Milliarden Umsatzrückgang, trotzdem noch Gewinn gesteigert. Und da ging es ja einfach darum zu zeigen, wie ist das, was sind das für Dimensionen im Verhältnis vielleicht auch von... wenn jemand bei einer Firma arbeitet, die vielleicht nur 3 Millionen Umsatz macht oder so. Als Beispiel. So, die Beschäftigten, ja, das ist vollkommen richtig. Das war im Wesentlichen, ist im Wesentlichen schon, wobei das die in dem Jahr sozusagen reduziert worden sind. Es gab bis Ende 2019 auch schon eine kleine Reduktion, das ist richtig. Das Ganze ohne Leiharbeit, muss man immer dazu sagen. Weil die Leiharbeiter, die es ja in der Metall- und Elektroindustrie sehr massiv gibt, werden immer unter Dienstleistung gerechnet, weil ja die Leiharbeit eine Dienstleistung ist, die man buchen kann. Ja. Deshalb tauchen die in der Statistik nie dort auf, wo sie eingesetzt sind in der Industrie, sondern immer unter Dienstleistung. Und die sind dann insofern hier nicht dabei. Bei der Leiharbeit gab es aber bisher keinen so starken Rückgang, auch weil erstmals oder vor allem auch, weil erstmals in der Leiharbeit Kurzarbeit beantragt werden konnte von den Leiharbeitsverbrechern. Das konnten sie bisher nicht. Also wenn es eine Krise war, haben sie dann die Leiharbeiter immer entlassen. Und jetzt haben sie auch die Kurzarbeit mit genutzt. Und bei der Kurzarbeit auch ganz wichtiger Hinweis, Dankeschön, das sind die echten Zahlen, deswegen ist das immer ein bisschen zeitversetzt. Also das Verfahren ist ja so, die Kapitalisten melden beim Arbeitsamt Kurzarbeit an und melden die Anzahl der betroffenen Kollegen, sozusagen die maximale Anzahl. So haben sie im April 2020 8 Millionen Kollegen, also 8 Millionen Betroffene angemeldet. Und da melden sie immer etwas mehr, weil wenn man nicht genug meldet, dann kriegt man hinterher auf keinen Fall Geld. Also melden sie so viel, wie es maximal werden könnte. Und dann, wenn der Monat effektiv rum ist, dann wird geguckt, wie viel Kurzarbeit war es jetzt wirklich. Und das wird dann sozusagen abgerechnet. Und das dauert dann, deswegen dauert es immer mindestens 3 Monate, bis die endgültigen Zahlen da sind. Und da diese 3,3 sind aber die, die effektiv betroffen sind, also die auch in Kurzarbeit waren. Wenn einer angemeldet war und dann aber nachher doch keine Kurzarbeit hatte, weil wieder zu tun war, dann ist der nicht mit drin. Gut, und dann zu den Mitteln, ja, die EU, ich habe das auch gehört, die EU hat da Gelder bereitgestellt für Kurzarbeit. Es können aber jetzt, also 500 Milliarden kann irgendwie nicht sein. Weil allein, also nur in Deutschland, wo das Geld ja von den Rücklagen der Arbeitsagentur gezahlt wurde, geht es um 20 Milliarden. Und Deutschland ist ja im Verhältnis schon von der Bevölkerung her ein relativ großes Land in der EU. Das wäre jetzt das 25-fache von Deutschland. Das kann irgendwie nicht sein. Und ich bin nicht so sicher, ob dieses sozusagen Kurzarbeiterprogramm dann auch schon direkt in allen Ländern dann einfach umgesetzt wird. Das ist ja auch nicht ganz so einfach, wenn man sowas neu einführt, verwaltungsmäßig. Also ich glaube jetzt nicht, dass bei den anderen Ländern die Kurzarbeit so einen starken Effekt hat wie in Deutschland. Aber ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht belegen. So, weiter. Okay. So, wir kommen dann zum Warenexport. Das ist ja sozusagen immer das Herzstück des deutschen Kapitals, der deutschen Industrie auch. Viel zu kleiner Binnenmarkt, also nur mit massiven Exporten kann man das Ganze aufrechterhalten. Wir haben es gesehen, ganz extrem bei den Automobilen, die nach China exportiert werden. So, wir haben auch hier wieder eine Tabelle seit 2000, also Euro-Einführung, wo ja massiv die Exporte, die Warenexporte gestiegen sind. Parallel auch, weil man dafür ja auch immer bestimmte Rohstoffe braucht. Ebenso die Warenimporte, die steigen zwangsläufig mit, wenn die wirtschaftliche Gesamtleistung steigt. Das ist also hier diese rote Kurve. Und dann ergibt sich hier schwarz sozusagen der Saldo, also der Überschuss, wie viel mehr Export als Import. Das, was dadurch sozusagen hängen bleibt, in Anführungsstrichen, ist dann ja, das, was nachher erstmal im ersten Schritt sozusagen auf dem Konto übrig ist, gesamtwirtschaftlich oder insgesamt für die Monopole betrachtet. Dieser Saldo ist jährlich gestiegen auf über 200 Milliarden, was also ein riesiges Kapital darstellt. Und das ist auch weiter so gewesen in 2020. Es gibt eine gewisse rückläufige Tendenz, aber man sieht hier, der Rückgang ist kein Absturz. Der Rückgang ist auf das Niveau von 2015 oder so, aber er ist nicht irgendwie ins Bodenlose. Also es ist wirklich nur ein Rückgang auf hohem Niveau. Das sind die Hauptländer. Auch da habe ich jetzt noch eine Statistik von 2019. USA, Frankreich, China macht zusammen, also die Volksrepublik China macht zusammen 24% der deutschen Warenexporte, allein diese drei Länder. Die EU ist nach wie vor der größte Absatzmarkt mit 59% aller Exporte. Der Anteil ist gegenüber 2008, also der vorherigen Krise, etwas zurückgegangen. Also die EU-Länder können das natürlich gar nicht mehr so abnehmen in dem Umfang. Und der Überschuss ist also dann vor allen Dingen gegenüber Nicht-EU-Ländern deutlich gesteigert, auch da gegenüber den sogenannten BRICS-Staaten, also sozusagen die gewissen mehr oder weniger aufstrebenden Ökonomien. Da kann man jetzt die einzelnen Länder lange betrachten. Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Aus den Anfangsbuchstaben dieser Länder ergibt sich diese Abkürzung BRICS. Das sind die Absatzgebiete. Hier dann nochmal einen kurzen Ausflug. Es sind natürlich die Absatzgebiete der Industrie insbesondere. Dann nochmal einen kurzen Ausflug zu den, wer ist das jetzt eigentlich? Wir sprechen immer so davon, dass deutsche Kapital exportiert, die Industrie exportiert. Ich habe da nochmal aufbereitet, dass das Monopolkapital ganz stark auch in Deutschland weiterhin von Familien geprägt ist. Wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, aber für Deutschland kann ich es ganz klar belegen. Also von den 20 größten Monopolen nach den Umsätzen 2019 sind 10 sogenannte Familienunternehmen. VW, Schwarz, also die Schwarzgruppe, das ist Lidl und Kaufland, das kennt man eher. BMW, Aldi, Bosch, Rewe, Edeka, Audi, Continental, Fresenius, alle diese sind nachweislich mehr zu mindestens 50%, also in der Mehrheit im Besitz einzelner, teilweise Personen oder eben Familien, die dieses Monopol bestimmen, also Multimilliardäre. Bei VW ist es die Familien oder die Familienzweige Porsche und Pirch. Bei BMW ist es die Familie Quandt und Klatten. Und die besitzen entsprechend die Mehrheit des Kapitals. Und nicht irgendwelche BlackRock oder was dann immer diskutiert wird. Es mag auch sein, dass BlackRock an denen, die an der Börse notiert sind, auch das sind nicht alle, Anteile hat, aber nicht die Mehrheit. Und nicht, sie können nicht bestimmen. So, also das bei den 20 größten, 10 schon mal ganz klar als Familienunternehmen identifizierbar. Und von den 10 anderen sind 4 wiederum im maßgeblich staatlichen Eigentum. Also Telekom, Deutsche Bahn, Deutsche Post. Die sind immer noch nicht unbedingt mehrheitlich, aber maßgeblich vom Staat mitbestimmt. also aus Privatisierungen, die sozusagen noch nicht vollständig sind. Auch hier also ist der quasi ausländische Einfluss dann dadurch schon mal begrenzt. Also es geht so ein bisschen ja auch um die Frage, wie deutsch ist eigentlich das deutsche Kapital? Darüber müssen wir uns ja Gedanken machen, wenn wir zu unserem Thema des Hauptfeindes uns auseinandersetzen wollen. So, und beim deutschen Aktienindex, das ist jetzt nochmal eine andere Betrachtung, hier ging es ja um die 20 größten, also unabhängig davon, ob die an der Börse, die Aktien an der Börse gehandelt werden oder nicht. Bei den 30 größten deutschen Aktien, also die an der Börse gehandelten Aktien, sind wiederum 8 Familienunternehmen. Das sind zum Teil natürlich die auch hier sind, also VW, BMW, Continental, Fresenius. Die anderen sind ja zum Beispiel nicht an der Börse. Also Aldi-Aktien gibt es nicht. Aldi ist sozusagen 100% Familie und so weiter. Und bei den 30 gibt es also 8-mal Familie und 3 maßgeblich staatlich. Also auch hier sieht man sehr stark die sozusagen ja, die deutsche Prägung des deutschen Kapitals. So, das Ganze dann jetzt mal in der Verbindung. Wir haben gesehen den Warenexportüberschuss und den Kapitalexport. Die Summe nach den Daten der Deutschen Bundesbank, die Summe der sogenannten Direktinvestitionen, also des Kapitalexports aus Deutschland ins Ausland. Hier gibt es einen langen Zeitversatz, also bis die detaillierten Zahlen davon der Bundesbank veröffentlicht werden, vergehen leider mehrere Jahre. Aber die Tendenz ist eindeutig und dass sich daran groß was geändert hätte, ist nicht zu erkennen. Es sind also insgesamt 38.711, die zählen jede einzelne Investition da bei der Bundesbank. Das sind sozusagen die gesamte Anzahl dieses Kapitalexport von Direktinvestitionen, also von einzelnen Firmen, Fabriken und so weiter, die im Ausland dem deutschen Kapital gehören, die aus Deutschland heraus exportiert, wo der Kapital aus Deutschland heraus exportiert wird. In diesen Betrieben arbeiten 7,6 Millionen Menschen. 7,6 Millionen Arbeiter werden dort im Rahmen dieses Kapitalexports aus Deutschland ausgebeutet und der Umsatz beträgt knapp 3.000 Milliarden Euro oder 3 Billionen. Wie sieht es andersherum aus? Also umgekehrt, wie viele ausländische Direktinvestitionen gibt es in Deutschland? Man sieht, ohne dass ich jetzt die einzelnen Zahlen nochmal genau vorlese, es ist jeweils deutlich weniger. Also es wird wesentlich mehr Kapital aus Deutschland exportiert, als umgekehrt Kapital importiert. Der größte Anteil ist dabei in der EU. Also das meiste Kapital wird aus Deutschland in EU-Länder exportiert. Also sozusagen noch näher an der Heimatbasis, aber auch stark in die USA. Also das deutsche Kapital ist nach den Zahlen der Bundesbank stark in den USA. 324 Milliarden sind Direktinvestitionen vom deutschen Kapital in USA. Umgekehrt US-Kapital in Deutschland 97 Milliarden, also wirklich macht sich schon fast relativ klein sozusagen aus. Wir hatten es vorhin ja schon bei dieser Umsatzrelation, dass das nicht sehr stark in Deutschland ist. Und bei dem Kapital zeigt es sich genauso. Bei der Volksrepublik China ist es noch extremer, das Verhältnis. 82 Milliarden sind von Deutschland Kapitalexport nach China, umgekehrt 7 Milliarden. So, Woher kommt jetzt dieses Kapital? Das hängt zusammen mit dem gezeigten Warenüberschuss. Also wenn ich entsprechend sozusagen mehr Waren verkaufe, als ich kaufe, im Verhältnis mit dem Ausland sozusagen, dann ergibt sich letztendlich ein Überschuss in Form von Geld bzw. Kapital. Und was mache ich damit, im Inland sozusagen die nächste Fabrik zu bauen, macht in der Regel keinen Sinn, weil die Produktionskapazitäten, die benötigt werden, sind vorhanden und entsprechend ergibt sich dann sozusagen die logische Konsequenz, dieses Kapital zur Verwertung ins Ausland zu exportieren. Das heißt, Kapitalexport und Warenexport hängen beim deutschen Kapital absolut klar erkennbar zusammen. Es gibt eine Meldung, die können wir gerne dran nehmen.
Ja, kurze Frage. Bezieht sich das auf den FDI, also dieses Foreign Direct Investment Flows oder Stocks? Also das, was sozusagen jährlich oder sozusagen diesen Stock, der sich halt über die Jahre historisch gewachsen ist. Das sind ja zwei unterschiedlichen Kategorien.
Ach so, ja, das ist der Bestand. Also das ist die Summe über die ganzen Jahre.
Okay.
Das wäre sonst ein bisschen extrem viel. So viel Bewegung ist auch beim Kapital nicht.
Das ist auch der relevantere, glaube ich, sozusagen Stocks als das, was sozusagen Fluss ist.
Ja, ja. Ja, in einem Jahr, da kann es natürlich mal, es gab mal um die Jahrtausendwende die Situation, die Älteren werden sich erinnern, da hat Vodafone Mannesmann gekauft. Es war eine große sozusagen nationale Auseinandersetzung und das war dann, da gab es halt ein Jahr, da war die Entwicklung mal dadurch, durch diesen einen großen Deal, wie die so sagen, war das dann umgekehrt. Aber die Gesamtentwicklung wurde dadurch nicht umgekehrt. Insofern, ja, genau, das ist also das, was sozusagen über die Jahre, Jahrzehnte da hier aufgelaufen ist an den Summen. Einige Beispiele für große Übernahmen in den USA durch deutsche Monopole. Im Jahr 2000 hat die Allianz, das größte Versicherungskapital sozusagen der Welt ist, damit auch eines der größten Finanzinstitutionen. Sie wird auch immer so ein bisschen, also es ist immer wieder auffällig, wie so manche deutschen Monopole eigentlich so relativ unbemerkt so ein bisschen dahin segeln. Also sie segeln nicht dahin, aber sie tun so. Die Chemieindustrie hatte ich schon erwähnt, die wird kaum groß beachtet und diskutiert. Bei den Finanzinstitutionen geht es immer um die Deutsche Bank und die Commerzbank, die fraglos bestimmte ökonomische Probleme haben und nicht sehr stark in der Konkurrenz momentan dastehen. Aber die Allianz steht absolut stark in der Konkurrenz weltweit und wird dabei aber wenig beachtet. Die Allianz hat eine große Vermögensverwaltungsgesellschaft übernommen im Jahr 2000, die amerikanische PIMCO. Weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Und die verwaltet, die gibt es immer noch im Eigentum der Allianz, die verwaltet über 500 Milliarden Euro. Weiß nicht, wer das letzte Jahr von PIMCO und von der Allianz Vermögensverwaltung was gehört hat und wie viel im letzten Jahr was von BlackRock gehört haben. Wahrscheinlich alle. Ja, da sieht man halt wieder diese Unterschiede auch in der medialen Darstellung. Ja. Also BlackRock als, zum US-Kapital gehörende Vermögensverwaltung wird immer wieder diskutiert und wie sie sozusagen angeblich im deutschen Kapital ganz viel Macht aufgebaut hätten. Bei der Allianz gibt's da nichts. Oder wenig. 2018 gab es eine sehr große Übernahme, die monatelang ja, Monate, fast Jahre, auch immer wieder mit gerichtlichen Auseinandersetzungen dann noch verbunden diskutiert wurde. Letztendlich hat Bayer Monsanto übernommen, einen der größten sozusagen Konkurrenten. Da ging es um 66 Milliarden Euro, was das Bayer gekostet hat. Und aktuell, auch mitten in der Krise, hat die Siemens Healthineers, also eine der Gesellschaften, die über die Jahre, Siemens hatte immer so ein System, dass sie bestimmte Zweige irgendwie oft abspalten. Healthineers, also die ganze Gesundheitstechnik, viele Maschinen, die in Krankenhäusern und anderswo zum Einsatz kommen, sind da zusammengefasst. Also Siemens Gesundheitstechnik, sagen wir mal, hat mal eben für 14 Milliarden ein amerikanisches Monopol gekauft. Das ist hier eine Auswahl von einigen markanten großen Übernahmen. Es gibt natürlich diese 300 Milliarden, die ich da genannt habe. Da wären jetzt zum Beispiel diese 66 noch gar nicht dabei, weil die 300 Milliarden waren Ende 2017. Das sind halt Dinge, die, wo auch viele, natürlich viele kleine Kapitalexporte mit reingerechnet werden. Das sind hier große Transaktionen von Monopolen. So, wenn man das Ganze jetzt zusammentut, einmal den Warenüberschuss und dann den Kapitalexport in der Verbindung, die ich schon genannt habe, also der Warenexport führt zu Kapitalexport und sieht hier, wie sich das deutsche Auslandsvermögen entwickelt hat, auch wieder beginnend beim Jahr 2000 oder 2001. Forderungen, das ist also das, was ich sozusagen an Vermögen habe, und Verbindlichkeiten ist das, was ich quasi dagegen rechnen muss, was, ja, was sozusagen meine in Anführungsstrichen damit verbundenen Schulden sind. Und so ergibt sich letztendlich wieder ein Saldo, das heißt, wie ist das mein Vermögen? Also habe ich mehr sozusagen, hat das deutsche Kapital mehr Auslandsvermögen, mehr Kapital exportiert oder mehr importiert? Und dann sieht man hier diese Balken, die das nochmal darstellen sollen, was als Saldo hier auch benannt ist. Das heißt, im Jahr 2000 war der Überschuss noch, oder war das fast ausgeglichen, das Verhältnis Kapitalexport, Kapitalimport, und insbesondere nochmal nach der Krise 2010, wo es schon deutlich angewachsen war, hat es sich nochmal massiv die letzten Jahre ausgeweitet. Das ist praktisch die Summe, also der Kapitalstock, wie Toto das gerade genannt hat, der über die Jahre aufläuft, wenn ich immer 200 Milliarden mehr exportiere an Waren als importiere. Das bleibt dann sozusagen letztendlich hängen, wenn ich es im Inland nicht irgendwie verwende, was nicht gemacht wird. Und dann erhöht es am Ende des Tages mein Auslandsvermögen. Und das ist eben seit 2008 massiv ausgeweitet worden. Ein Ende ist hier im Moment nicht erkennbar. Das also ein paar Highlights zur Situation des Kapitalexports beziehungsweise dem, der Verwendung auch dieses Kapitals, um eben weitere Profite zu generieren, um Einflussgebiete zu erweitern und Einfluss zu nehmen, auch in den Gebieten der Hauptkonkurrenten. So, dann fasse ich zusammen, oder ich bringe mal ein paar kurze Thesen noch im Ausblick. Also, das deutsche Kapital hat seine Position nach der letzten Krise 2008 gestärkt und ausgeweitet. Es wird auch diesmal versuchen müssen, durch die Expansionsstrategie den Profit zu sichern, also auf diesem Weg weiterzugehen. Eine andere Logik, sagen wir mal, ist aus Sicht des deutschen Kapitals zumindest nicht erkennbar. Nicht zuletzt eben, weil der Heimatmarkt, also der Binnenmarkt in Deutschland, viel zu klein ist, um diese Produkte abzusetzen. Die anderen EU-Länder sind, EU- und Euro-Länder, sind vom Wirtschaftsrückgang und der Erwerbslosigkeit erneut stärker betroffen. Also das verbindet sich mit der letzten Krise. Und somit wird die Krisenhaftigkeit, die Pandemie, mal ohne dass ich das jetzt diskutieren wollte, wird die Pandemie überwunden und dabei dann wie und wann. Aber wenn das irgendwann der Fall sein sollte, dann wird die Krisenhaftigkeit entsprechend diese Situation überdauern. Also so wie eben nicht die Pandemie die Krise ist, sondern das System, so wird auch die Krisenhaftigkeit nach der Pandemie bleiben. So, das erstmal soweit von mir zu dem Vortrag und ja, dann danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit.
Wir haben schon eine Wortmeldung und wir haben zwei Fragen, die über den YouTube-Chat mit reingekommen sind. Darum würde ich vorschlagen, dass wir damit anfangen. Ich würde die einfach mal vorlesen und an Lars, an Rolf Fürst weitergeben. Und dann mit den Wortmeldungen weitermachen. Die erste Frage ist, warum ist der Kapitalexport nach China so gering, beziehungsweise im Verhältnis zur USA? Wenn man sich die hohen Wachstumsraten der Volksrepublik anschaut, müsste der Kapitalexport explodieren. Und die zweite Frage wäre dann, welche politische und ökonomischen Einflussmöglichkeiten entstehen durch den Kapitalexport in die entsprechenden Länder? Erläuternde Beispiele wären dann noch gewünscht. Willst du da gleich drauf eingehen?
Ich kann es versuchen. Ja, warum ist der Kapitalexport nach China geringer als, ich würde jetzt nicht sagen so gering, also so gering ist er nicht, aber er ist geringer, ja. Also ich denke mal, dass zum einen ist es natürlich so, dass die Volksrepublik China nicht so komplett offen ist wie viele andere Länder für Kapitalexport oder Import dann in dem Fall aus chinesischer Sicht. Also ich muss ja da schon einige Bedingungen erfüllen, wenn ich dort wenn ich in das Land Kapital reinbringen will, wenn ich da eine Fabrik errichten will oder kaufen will oder was auch immer, dann muss ich bestimmte Bedingungen erfüllen, was natürlich dann dazu möglicherweise oder was schon dazu führt, dass es weniger ist, als wenn ich jetzt völlig ungehemmt quasi in ein Land exportieren kann. Das würde ich mal vermuten. Und im Verhältnis zu den USA ist es natürlich so, dass es jetzt über längere Zeitraum betrachtet diese Möglichkeit noch nicht so lange gibt. Also in die USA konnte ich, ist natürlich wenig passiert damals, aber schon spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg entsprechend exportieren. In China sind die Möglichkeiten jetzt noch nicht so lang. Und das macht offensichtlich einen Unterschied aus. Und der größte Export, wie gesagt, ist hier auch beim Kapital eben innerhalb der EU. Das heißt, es ist offensichtlich nach wie vor so, dass die anderen kapitalistischen Länder und die Hauptkonkurrenten da auch nach wie vor attraktiv sind als Ziel von Kapitalexport. Anders kann man sich ja nicht erklären. Vielleicht ist es in Summe auch etwas, das betrifft ja auch den Warenhandel. Klar, geht relativ viel nach China. Es Das alleine macht schon manche Kollegen irgendwie ein bisschen stutzig. Sie denken, es in der Diskussion entsteht so ein bisschen der Eindruck, als würde nur unheimlich viel aus China an Waren nach Deutschland exportiert werden oder in den Rest der Welt, aber dass genauso viel oder zeitweilig sogar mehr von Deutschland nach China exportiert wird an Waren, wird oft ja, sind viele Leute ganz erstaunt. Also es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass das Bild von China dann auch nicht so ganz richtig ist, was die ökonomischen Bedingungen und Möglichkeiten dort betrifft. Ja, praktische Beispiele, wie man Einfluss nimmt über den Kapitalexport. Da bin ich jetzt ein bisschen auf dem. Also das jetzt ganz praktisch sozusagen zu machen, ich weiß nicht, wie die Frage genau gemeint ist, tue ich mich ein bisschen schwer. Es ist natürlich immer, also wir sehen es jetzt erstmal aus der Situation, ich exportiere Kapital, erweitere meine Möglichkeiten, erhöhe meinen Profit. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein gewisses Erpressungspotenzial. Also wir hatten es gesehen, vor allen Dingen in der letzten Krise in puncto Griechenland, wo vorher eben jeder Kredit, der nach Griechenland gegangen ist, an die Bedingungen geknüpft war, so und so viel deutsche Waren, oftmals dann eben Kriegsprodukte, U-Boote und anderes, also Waffen, in Deutschland produzierte Waffen, damit sozusagen zu kaufen, aber auch andere Dinge, auch zivile Güter. Also es werden dann oftmals beim Kapitalexport in Form von Krediten direkte Bedingungen damit verbunden. Es wird natürlich auch gefordert, genau wie es klar hier in manchen Gebieten auch der Fall ist, wenn ich sage, ich baue da jetzt eine Fabrik, dann will ich aber auch von dem Staat dort diese und jene Steuerfreiheit, Zuschüsse, was weiß ich nicht alles bekommen. Also solche Dinge sind natürlich auch ganz praktisch, wobei das noch rein erstmal ökonomische Sachen sind. Je nachdem, wie stark mein Einfluss dann wird, kann ich natürlich auch versuchen, direkt in die Politik mit einzugreifen, weil ich einfach ja, möglicherweise ein gewisses Erpressungspotenzial halt habe. Ich sage, ich kann ja auch dort, ist ja nicht nur so, wir sehen es immer hier, ja, wenn das und das nicht passiert, dann wird gedroht, die Produktion zu verlagern. Aber das geht natürlich anderswo in jedem anderen Land auch, die Drohung zu machen, wir schließen diese Fabrik. Aber gut, ich vermute mal, das sind jetzt nicht so die ganz knackigen Beispiele, oder das ist ja auch allgemein eher formuliert, die jetzt abgefragt waren. Dann nehmen wir vielleicht erstmal die anderen.
Okay, Dankeschön. Dann wäre als nächstes Gretel an der Reihe.
Ich wollte noch mal was sagen zu der Frage des Zusammenhangs zwischen Bilanz, Handelsbilanzüberschuss und Kapitalexport, weil das kam meines Erachtens jetzt etwas verkürzt rüber, so als wäre der Bilanzüberschuss die Ursache für den Kapitalexport, was natürlich nicht stimmt, sondern auch ein Land wie die USA, die ein riesiges Bilanzdefizit hat, exportiert Kapital. Also der Kapitalexport grundsätzlich resultiert ja daran, dass durch diese Konzentration und Zentralisation, also dass Monopole entstehen, die dann wesentlich mehr produzieren können und damit auch Kapital produzieren, weil bei jeder Produktion von Waren wird ja Kapital produziert. Das ist ja der hauptsächliche Zweck im Kapitalismus für die Kapitalisten. Als im Land wieder angelegt werden kann. Das heißt, im Imperialismus muss zwangsläufig der Kapitalexport eine ganz wichtige Rolle einnehmen. Ja? Und darüber natürlich dann wiederum, also über Kredite an anderen Ländern, jetzt auch ohne Bilanzüberschuss, ja, man da sozusagen dann wieder mehr Reichtum aus diesen Ländern rauszieht in Form von Zins und Zinseszins und so weiter. Also das wollte ich jetzt bloß nochmal sagen, weil das einfach nur ein bisschen verkürzt rüberkam, dass das nicht so in den Köpfen hängen bleibt. Aber natürlich ist es so, dass wenn ein Land wie Deutschland permanent mehr exportiert an Waren, als es importiert, natürlich auch dadurch wieder mehr Kapital zur Verfügung hat, das exportiert werden muss. Zum Einfluss jetzt nochmal zu der anderen Frage auf die Länder des Kapitals. Export, der ist natürlich bei jedem, ja, wie soll ich denn sagen, im Grund bei jedem Kredit, also auch, und die auch, die über den IWF zum Beispiel laufen, das sind ja auch Kapital, was beim IWF gelagert wird. Der IWF geht es an andere Länder und so weiter und so fort. Oder innerhalb von Europas ist es auch nicht viel anders, dass der mit extremen Bedingungen verbunden ist. Und so läuft es auch im Einzelnen zwischen den imperialistischen Staaten und anderen Staaten, wo sozusagen dann zum Beispiel über Investitionsschutzabkommen. Ja, Deutschland ist eins der imperialistischen Länder, die als erste Länder mit anderen Investitionsschutzabkommen betroffen haben. Das heißt dann zum Beispiel ganz konkret, dass es wird dort investiert in Form von irgendeiner Fabrik, die dem was für die Regierungen dort natürlich insofern wichtig ist, als das Arbeitsplätze schafft und so weiter und so fort. Und dann wird gleichzeitig festgelegt, dass diese Investition geschützt werden muss. Das heißt, dass die Regierung gar nicht, wenn es jetzt eine andere wäre, dann Dinge festlegen könnte, die dann dieses Investment irgendwie schaden würde. Also zu was auch immer das nun sein, höhere Steuern zum Beispiel, obwohl doch zugesagt worden ist, billigere Steuern und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein unmittelbarer Eingriff in das, was in so einem Land dann politisch entschieden und geregelt werden kann. Jetzt nur noch mal als zusätzliches Beispiel. Fertig.
Dankeschön. Gut, dann gibt es auch noch eine Frage von Ringo im Chat. Kann man die Aussage, dass das Handelskapital, also der Einzelhandel, Verluste durch die Pandemie erlitten hat, differenzieren? Firmen wie Edeka und Lidl haben ja schon sehr profitiert von der Pandemie.
Ja klar, ich hatte es, glaube ich, erwähnt, oder ich würde es, sonst hole ich es gerne nach. Natürlich muss sehr differenzieren. Handel ist natürlich erstmal alles. In dieser Statistik ist das alles. Das heißt, es gibt den Lebensmittelhandel und den sonstigen Grundbedarf, also wo jetzt Drogerien und so weiter mit dazu zählen. Und es gibt den sogenannten stationären Einzelhandel, also Bekleidung, Kaufhäuser und so weiter, die halt auch geschlossen. Also man kann natürlich daran auch festmachen, was teilweise oder dauerhaft geschlossen war und was eben nicht geschlossen war. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Die Leute sind mehr zu Hause, also brauchen sie mehr Lebensmittel. Und die, klar, haben absolut sehr profitables Jahr gehabt. Das stimmt. Also insofern ist klar, Handel ist schwierig, weil Verkehr und Gastgewerbe, da ist es ziemlich durchgängig so, dass die Verluste hatten und Rückgänge. Handel ist gemischt, das ist vollkommen richtig. Zu dem, was Gretel gesagt hat, das ist grundsätzlich alles richtig. So war das also nicht, war das nicht zu verstehen. Die USA, das stimmt, die haben insgesamt ein riesen Staatsdefizit und müssen das durch sozusagen die Schulden, die sie immer weiter aufnehmen. Die USA hat ja die größte Verschuldung als Staat, kann sich das aber sozusagen aufgrund ihrer ökonomischen Machtposition leisten. Betreibt trotzdem Kapitalexport hier in der Form von Direktinvestitionen, Firmen und Krediten, Firmen und Niederlassungen und so weiter in anderen Ländern, das ist richtig. Aber es geht ja um die spezifische Situation des deutschen Imperialismus. Und der könnte das so nicht machen, wie er es die letzten Jahre, Jahrzehnte gemacht hat, wenn er nicht diesen hohen Warenüberschuss hätte. Es gäbe auch dann, wenn der Handelsüberschuss nicht so hoch wäre, gäbe es auch einen Kapitalexport, aber der wäre nicht so umfangreich, das wäre nicht möglich. Auch in der Konkurrenz mit den USA wäre das so nicht möglich, wenn nicht eben das ist schon eine spezifische Situation, die ihm quasi den deutschen Monopolen ziemlich Rückenwind gibt. Weil sie müssen ja ihr Zeug erstmal irgendwo verkaufen, um diese Mittel halt letztendlich, also klar, sie können sich's auch leihen, aber das ist eben dann eine schwächere Position. Deswegen sage ich, für den deutschen Imperialismus, da ist das, um das in der Stufe zu machen, ist das eine Voraussetzung, die er eben hat. Bei den USA ist insofern der Unterschied, die müssen sich sozusagen gesamt volkswirtschaftlich betrachtet das Geld erstmal oder das Kapital erstmal leihen, wovon dann ein Teil wiederum wieder exportiert wird. Das geht, aber das würde beim deutschen Imperialismus jetzt nicht in dem Umfang gehen. Dann wäre er sozusagen schwächer auf der Position. Er wäre immer noch der deutsche Imperialismus, aber er wäre schwächer. Deswegen habe ich das so, diesen Zusammenhang, weil der schon sehr eklatant ist, herausgestellt. Ende.
Und dann wäre Toto dran.
Ja, also ich habe zwei Nachfragen oder Fragen. Das eine bezieht sich auf deine, ja, im Vorfeld Zusammenfassung, dass die Krise die Widersprüche verschärft zwischen Bourgeoisie und Proletariat, zwischen kapitalistischen Ländern und imperialistischen Ländern, was so vielleicht untergegangen ist, zumindest in der Zusammenfassung, in der Ausführlichkeit. Wiederum kam es raus, ist die Verschärfung der Widersprüche zwischen monopolistischen und nicht monopolistischen Kapital in Deutschland. Also du hast es ja recht sehr deutlich gesagt, dass viele der Monopol Konzerne nicht davon betroffen sind, auch jetzt in der Einzelhandel. Da sind die kleinen Buden davon betroffen und nicht Aldi oder Edeka oder Lidl, wie auch immer die heißen, sondern es ist eher sozusagen eine Auseinandersetzung zwischen Monopol und Nicht-Monopol-Kapital. Ich meine, dass es halt nicht in der Zusammenfassung drin war. Das andere bezüglich, du hattest ja gesagt, dass China eine hohe Bedeutung hat für die deutsche Industrie inzwischen hat. Wie drückt sich das auch politisch und in erster Linie in der Frage China-USA-Auseinandersetzung, weil das ist sozusagen eine der Haupt Auseinandersetzungen aktuell ist, China und USA, wie drückt sich das, die steigende Bedeutung des China-Geschäfts in Strategie China und USA des deutschen Kapitals? Ja, das ist, ja, wie gesagt, eine sehr zentrale Auseinandersetzung, meine ich. Ja.
Dankeschön. Lars, da sich jetzt gerade niemand meldet, würde ich sagen, gleich direkt.
Hey, ich versuch's. An der Auseinandersetzung oder der Widersprüche zwischen dem Monopolkapital und dem Nicht-Monopolkapital, wenn man jetzt, wie gesagt, die schon angesprochenen Handelsmonopole, insbesondere Lebensmittel, also Aldi, Lidl, Rewe und so weiter rausnimmt, dann sind es tatsächlich hauptsächlich Nicht-Monopole, die von der Krise besonders betroffen sind. Gut, es gibt noch, wie gesagt, erwähnt, Lufthansa, TUI, aber die anderen, der kleinere stationäre Handel ist entsprechend stärker betroffen. Das ist richtig, aber ich glaube, die volle Wirkung, die ist noch vor uns, also die ist noch nicht passiert. Weil das, was ich als neues Kurzarbeiterregelung benannt habe, betrifft natürlich auch hier die, also das gab es ja früher nicht, dass eine Kneipe Kurzarbeitergeld beantragt hat. Das ist einfach neu. Ja. Gab es vielleicht bei einer großen Gastronomiekette oder so, aber da wurden wurden die Leute rausgeschmissen und das war's. Jetzt gibt es dort auch Kurzarbeitergeld und das, wie man es auch immer sehen möchte, führt auf jeden Fall erstmal dazu, dass etwas überbrückt werden kann und dass eine mögliche Pleite sozusagen verschoben wird. Und das wird sicherlich bei gerade vielen dieser Kleinkapitalisten, Kleingewerbe, Gastronomie oder kleine Geschäfte erst noch in voller Wirkung passieren, wenn die staatlichen Maßnahmen also dann erledigt sind, wenn die ausgelaufen sind. Insofern ja, die Widersprüche sind auch da ziemlich deutlich. Die Industrie kann mit der Situation sehr gut leben, offensichtlich, und die kleineren in den Branchen halt nicht. Aber sozusagen die volle Wucht ist da noch nicht durchgegangen. Die ist noch zu befürchten. Was China und die politische Situation betrifft, da wird sicherlich heute Nachmittag auch noch einiges zu gesagt werden von Jörg Kronauer. Ich würde es mal so beschreiben: Es macht auf jeden Fall Druck auf das Verhältnis China-USA. Also, ob das überall so gesehen, also es wird ja hier so ein bisschen dargestellt, ja, die Regierung sollte halt ein bisschen mehr zu Menschenrechten und sonstigen Dingen in China was sagen, aber ansonsten erscheint das ja alles sehr, sehr friedlich und wir machen sozusagen gute Geschäfte, die Exporte laufen, irgendwie nützt es ja dann auch allen und so weiter und dann wird das wieder, ja, wird das so hingestellt, trotzdem die Propaganda gegen die Volksrepublik dann eben weiterläuft. Aber insgesamt sozusagen im Verhältnis zu dem, wie die USA mit China steht, sind wir doch sozusagen sehr diplomatisch und reden viel und bla bla bla. Also so stellt sich ja die Bourgeoisie hier in Deutschland dar. Und bei China-USA, da weiß man nie, ob es denn nicht doch nochmal irgendwo zum Krieg führt oder ähnliches. Also auch hier wird ja sozusagen wieder, begibt man sich in die Rolle des diplomatisch Vermittelnden, während man eben den USA wieder mal die Aggressivität zuschiebt. Das ist natürlich so nicht richtig, aber klar macht, je mehr sozusagen das deutsche Kapital erfolgreich in der Volksrepublik agiert, desto mehr Druck macht es natürlich auf die USA, weil damit sie auch aus einem potenziellen Markt wiederum verdrängt werden. Das deutsche Kapital hat schon in Süd- und Südosteuropa angefangen, in den 90er Jahren sehr stark einen Einfluss ausgeweitet und damit auch ja die USA innerhalb von Europa zurückgedrängt. Und damit, das ist ja auch ein Aspekt, was in der amerikanischen Bourgeoisie sozusagen diskutiert und gekämpft wird. Ja. Also auch das, was jetzt mal sozusagen rein ökonomisch betrachtet in der Person Trump zum Ausdruck kam, nach dem Motto, wir sollten uns weniger um Europa kümmern, sondern versuchen, in den anderen Teilen der Welt mehr Einfluss zu gewinnen. Weil in Europa sind wir mit viel Aufwand nicht sehr erfolgreich. Das ist ein Teil der amerikanischen Bourgeoisie, aber das steckt da natürlich drin. Und das Ganze entwickelt sich dann auch weiter entsprechend Richtung China. Je mehr also Autos aus Deutschland dort verkauft werden, desto weniger sind es die amerikanischen und so weiter. Also auch da ist ja dann die entsprechende Konsequenz, die ja, weltpolitisch zu den Dingen und zu den Auseinandersetzungen entsprechend beiträgt, also zwischen den der Verschärfung zwischen den Konkurrenten. Und es nimmt ja jetzt mit dem neuen US-Präsidenten natürlich keinesfalls ab. Also das ist ja Quatsch. Also das wird ja nur so ein bisschen hier so dargestellt. Aber die Konkurrenz ist ja, die ist ja weiterhin knallhart. Da lassen sich die Monopole ja nicht verblenden. Na okay, der ist jetzt so nett, der Daddy. Da verzichten wir mal auf ein bisschen Profit. So funktioniert es ja nicht. Also so würde ich es mal versuchen zu umreißen in diesem Vergleich mit Europa, wie das vorher abgelaufen ist.
Gut, als nächstes hätte ich dann Ludwig.
Ja, könnt ihr mich hören?
Ja, ins A.
Gut. Also nochmal zu dem Einfluss beim Kapitalexport so auf andere Länder. Da ein kurzer Hinweis von mir. Also was der deutsche Imperialismus ja zum Beispiel in Europa macht, nämlich Einfluss zu nehmen, tatsächlich so auch auf die Gesetzgebung. Andere Länder, was also das Arbeitsrecht angeht, und da gibt es ja den einen Artikel in der KAZ zum Beispiel zur Leiharbeit, und da sieht es so aus, dass die Leiharbeit in den anderen europäischen Ländern, so wie sie hier geregelt ist, nicht geregelt war und der deutsche Imperialismus das also in der EU mit Einfluss auf die EU-Gesetzgebung beziehungsweise EU-Richtlinienpolitik durchgesetzt hat. Das könnt ihr in der KAZ in dem Artikel so etwas nachverfolgen. Aber das ist nach meiner Auffassung auch die Geschichte mit dem Kapitalexportpositionen in anderen Ländern zu besetzen und tatsächlich auch. Also so haben wir das immer in Gewerkschaftsseminaren auch gesagt. Also der Besitz an den Produktionsmitteln heißt auch Herrschaft über Menschen und das natürlich über die Lohnabhängigen und darüber hinweg natürlich auch zumindest den Versuch der Einflussnahme auf die Politik in den anderen Ländern, wo also der Kapitalexport hingeht und dann, also dafür ist der deutsche Imperialismus ja bekannt, den Versuch zu machen, gerade auch in arbeitsrechtlichen Fragen Einfluss zu gewinnen. Und ein anderer Punkt dafür ist nämlich auch das Streikrecht, so wie das in Europa geregelt ist, wo die anderen, also Lohnabhängigen in Griechenland, Frankreich und so weiter, politische Streiks machen und der deutsche Imperialismus aber versucht, das, was hier als Streikrecht von den sozialdemokratischen Gewerkschaftsführern akzeptiert wird, durchzusetzen. Also haben wir oft genug gehört, dass also vor allen Dingen auch Macron in Frankreich ständig im Zusammenhang auch mit Merkel besuchen, sich auf die deutsche Sozialpartnerschaft und so weiter beruft. Und das also ja ist nicht nur in Frankreich der Fall, sondern wird ja auch in anderen Ländern vertreten. Und das ist jetzt schon etliche Jahre her. Da war ich mal mit der Brigitte in Vietnam. Da haben wir diskutiert mit Professoren, die uns dann erklärt haben, also Ökonomen waren das, staatliche Ökonomen, die uns erklärt haben, sie wollen das System der sozialen Marktwirtschaft für Vietnam durchsetzen. Wir haben dann, das heißt, ich habe vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass das die Tarnkappe ist für die Einführung des kapitalistischen Ausbeutungssystems. Und ich habe es ja nicht geglaubt. Wir sind also zurückgeflogen und dann habe ich dann, ich glaube, Süddeutsche oder jedenfalls eine Zeitung in die Hand bekommen. Und da stand dann drin ein Bericht aus Vietnam, dass 10.000 vietnamesische Arbeiterinnen und Arbeiter in einem chinesischen Joint Venture Betrieb gegen die Arbeitsbedingungen, gegen die Lohnbedingungen streiken. Und da hat also die vietnamesische Obrigkeit festgestellt, dass das verboten ist, also den Arbeitern dieser Streik verboten ist. Jetzt kenne ich die näheren Umstände nicht, aber es gibt diese Bestrebungen auch vom deutschen Imperialismus in anderen Ländern dann Einfluss auf diese arbeitsrechtliche Geschichte zu nehmen, um die entsprechenden Bedingungen für eben die Ausbeutung in den Betrieben, die dann angesiedelt werden, zu erleichtern. Das ist natürlich mit so ein Punkt, wo das dann direkt heißt, die versuchen Einfluss zu nehmen auf die Gesetzgebung. Ende.
Dankeschön. Lars, möchtest du gleich was dazu sagen? Ansonsten gebe ich gleich erstmal weiter an Toto.
Ja, ich versuche es nochmal auf diesen nicht monopolistischen Kapital, weil da drückt sich eigentlich ja schon die Krisenhaftigkeit aus an dieser Frage. Die leiden quasi am meisten und die bilden gewissermaßen auch Boden für diese faschistische Massenbewegung, die am Entstehen ist. Während halt, wie du Lars gesagt hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die Mehrzahl der Arbeiter weniger betroffen ist. Zumindest ökonomisch. Na, also die Reallöhne sinken, aber es ist jetzt nicht so massiv. Die die Kurzarbeitergeldregelung greift zu, dass die Leute jetzt nicht so massiven Einkommensverlust haben, etc. pp. Insoweit ist das sozusagen dieser nicht monopolkapitalistische Bereich relevant. Und da drückt sich ja so ein gewisse vielleicht die Auseinandersetzung. Meine Frage stellt sich, gibt es so eine Art Interesse, nicht monopolistische Einzelhandelunternehmen niederzumachen aus monopolkapitalistischer Perspektive, um eine Konzentrationsrunde anzustoßen. Ich meine, gestern oder vorgestern gab es in der Tagesschau so von der PDA die Rückmeldung, dass man ja dieses Kurzarbeitergeld nicht unendlich erweitern soll, also sozusagen aus dem Monopolkapital. Es ist schön, dass diese Leute beschäftigt sind, aber eigentlich soll es zurück zu der Industrie und nicht in den Kneipe, wie du gesagt hast. Und einen dritten Aspekt, wie drückt sich das aus im Bereich Bankkredite an diese nicht monopolistischen Kapitalien? Hat sich da die Kondition für sie verschlechtert? Wie drückt sich das aus? In dem Bereich Kredite, falls du was dazu sagen kannst. Oder allgemeiner, wie drückt sich diese Auseinandersetzung jenseits des rein ökonomischen zwischen Monopol- und Nicht-Monopolkapital aus? Also die bekämpfen sich ja auch gegenseitig, die müssen sich ja gegenseitig bekämpfen. Und für mich wäre es so ein kurzer Hinweis mit diesen Kurzarbeitergeld soll nicht unendlich laufen, was die Bundesregierung so gerne machen würde, aber von Monopolkapital das nicht so richtig mitgetragen wird.
Ich fange mal an mit dem, was ich zu dem Einkommen bzw. Einkommensverlust gemeint habe, damit das nicht falsch verstanden wird. Das bezog sich jetzt nicht darauf, dass das Kurzarbeitergeld nun so toll ist, sondern ich meinte diejenigen, die heute den gleichen Verdienst haben wie vor einem Jahr. Ja? Also oder vor der Pandemie. Ja? Nicht die jetzt in Kurzarbeit sind oder gar arbeitslos, das ist klar. Da ist eine deutliche Verschlechterung und das ist schon ein starker Einschnitt. Den anderen droht das. Ja? Aber, was weiß ich, die Krankenschwester hat jetzt das Gleiche wie vorher. Oder der Arbeiter bei Daimler hat das Gleiche wie vorher. So, das meine ich. Also der größte Teil der Arbeiterklasse hat erstmal den gleichen, im Wesentlichen, also mehr oder weniger den gleichen Verdienst und hat aber teilweise weniger ausgegeben, weil er nicht in Urlaub fliegen konnte, weil er nicht essen gehen kann und so weiter. Und dadurch sogar eventuell gefühlt geht es ihm erstmal besser. Das hat nichts damit zu tun, dass er Angst hat oder berechtigte Sorgen, wie das weitergeht und so weiter. Ja. So, und dann, also im Moment ist die Auswirkung noch eine Minderheit betroffen, aber es droht natürlich, und das meinte ich eben, dass als nächstes gesagt werden wird, naja, wir haben ja gesehen, man kommt auch mit weniger klar, ja, man muss ja nicht immer essen gehen, jeden Monat reicht auch alle 2 Monate, also bitte, ja, so, dass halt aus diese, jede Erfahrung, die in der da gemacht wird, ist immer die Gefahr, dass uns dadurch was weggenommen werden soll. Ja? Reicht doch, alle 2 Jahre in Urlaub zu fliegen, ist sowieso nicht gut zu fliegen. Also die Arbeiter fliegen viel zu viel. Es ist unmöglich, dass sie sich das jetzt so leisten können. Ja? Also solange sie es nicht leisten können, war es nämlich kein Thema, Klammer zu. Ja? So, also dass die Gefahr besteht und das habe ich damit gemeint. Und was die Monopole und Nichtmonopole betrifft, ich meine nur, dass da deutet sich die Auseinandersetzung jetzt eben schon stärker an. Die ist halt noch nicht auf dem, noch nicht so verschärft, das meine ich. Bis jetzt, wie gesagt, gab es auch noch bestimmte Hilfe, staatliche Hilfe und so weiter. Die war natürlich für die Kleinbetriebe viel niedriger als für die Monopole, das ist klar. Lufthansa gleich erstmal 9 Milliarden, ne? TUI hat, glaube ich, schon die 3. Runde und so. Klar, im Verhältnis ist auch da das meiste natürlich angekommen beim Monopolkapital. Wie gesagt, die Zahl 3% vom ganzen Kurzarbeitergeld ist alleine Daimler. Das sagt ja schon viel. Aber es gibt, hat da eben noch einiges gegeben, sozusagen eine gewisse Stützung, was aber in vielen Fällen wahrscheinlich das nur hinauszögert. Weil irgendwann wird eben jetzt, wie du schon sagst, es deutet sich an, Kurzarbeitergeld soll dann irgendwann nicht mehr fortgeführt werden. Und das hat so 2 Aspekte. Das eine ist das rein ökonomische, dass manche sagen, okay, jetzt wird es aber langsam ein bisschen viel. Wir müssen ja mal irgendwie wieder dahin kommen, dass die Staatsverschuldung nicht immer weiter steigt. Wobei auch da sozusagen das deutsche Kapital ist so stark, dass man natürlich auch noch ein paar mehr Schulden verkraften könnte. Aber man will natürlich irgendwann nicht mehr, weil sozusagen da auch eine politische Gefahr drin steckt. Also jetzt in Niedersachsen beispielsweise sind die ersten Kürzungen, da komme ich ja her, daher weiß ich das, sind die ersten Kürzungen schon angelaufen. Jetzt heißt es halt, die Uni muss halt sparen. Also Bildung und so weiter, ganz im Gegenteil, soll nichts ausgebaut werden, sondern sie müssen halt, sie werden gekürzt. Das beginnt jetzt schon und da steckt auch vorher das Politische mit drin, was Merz vor Monaten schon gesagt hat, es könnte nicht sein, also es ist natürlich eine Frechheit, aber der Gedanke dahinter ist eben der Gedanke des Kapitals. Es könnte nicht sein, dass Millionen Leute zu Hause sitzen und sich sozusagen daran gewöhnen, Geld zu bekommen, ohne arbeiten zu müssen. So in der Richtung war jetzt, habe das Zitat jetzt nicht wörtlich, war ja seine Aussage, ist klar, erstmal eine große Unverschämtheit, eine Arroganz und so weiter. Das ist alles klar für uns. Aber da steckt natürlich auch sozusagen eine gewisse Sorge drin, wenn die Leute sehen, was, wenn man will, was geht, Mittel bereitzustellen und so weiter, dann kann das auch zu Ansprüchen führen und das möchte man natürlich nicht. So, also das ist Teil von dieser Auseinandersetzung. Das wird dann auch mit der entsprechenden Wucht die Nichtmonopole letztendlich treffen. Also ich denke schon, dass sich die Innenstädte beispielsweise verändern werden, dass also viele Einzelhandelsgeschäfte in der Folge pleite gehen, weil auch wenn quasi alle Beschränkungen aufgehoben sind, dann trotzdem nicht mehr, also es wird einfach eine Verhaltensänderung geben, werden nicht mehr so viele Leute oder werden etwas weniger einkaufen im stationären, sogenannten stationären Einzelhandel. Wenn da 10 oder 20% weniger einkaufen, dann reicht das schon. Da wird trotzdem, geht der Laden trotzdem pleite. Das gehen natürlich zuerst die pleite, die vorher schon an der Kante waren. Diese Gefahr ist ja immer oder ist ja latent, dass halt Kleinbürgertum, gewerbliches Kleinbürgertum in dem Fall, untergeht, absteigt ins Proletariat. Das wissen wir schon aus dem Manifest der Kommunistischen Partei. Und das werden wir hier dann natürlich verstärkt erleben. Oder dass halt eine Gastronomie oder eine Kneipe, ein Restaurant, das sind eh Betriebe, die in einer hohen Quote sozusagen immer mal wieder auch verschwinden. Aber da werden halt jetzt dann auf einen Schlag ein paar mehr verschwinden, weil die Leute nicht einfach wieder sich verhalten wie vorher. Das glaube ich nicht. Da wird es einfach einen Teil geben, der ist vorsichtig. Oder auch beim Friseur, man hat jetzt halt festgestellt, ja, man kann was sparen, man kann auch selber mit seiner Maschine das mal eben erledigen, ist vielleicht nicht ganz so schön, aber deutlich billiger, also behalten wir das mal bei. Und so greift das ineinander, das nach dem Motto, der gewisse Zwang auch wieder zu sparen und einfach sich was zu ändern. Und wenn dann, wie gesagt, 20% weniger zum Friseur gehen, dann ist der Friseur halt hinüber. Ende.
Dann gibt es noch eine Frage von Ludwig.
Ja, nur kurz nochmal zu dem Kurzarbeitergeld. Da gibt es ja schon seit letztem Jahr immer wieder Äußerungen des Kapitals dazu. Man muss das einfach so sehen. Es gibt normalerweise ein halbes Jahr Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Die haben das verlängert auf 2 Jahre bis zum Ende dieses Jahres. Den Anspruch auf Kurzarbeitergeld für das Kapital heißt, dass die Kündigungsfristen haben sich verlängert. Und die haben auch schon die Forderung aufgestellt, also den Kündigungsschutz zu ändern in dem Sinne, ich habe es auch in einer Cut schon geschrieben, um das Kündigen zu erleichtern. Bis jetzt läuft das bei den Monopolen ja über die sogenannten Zukunftstarifverträge der IGM, wo dann 10.000 Entlassungen angekündigt werden, 5.000 fliegen und also über ja nicht betriebsbedingte Kündigungen, sondern eben über Alters-, Teilzeit- und was weiß ich, Aufhebungsverträge. Und die Kapitalisten, ich weiß jetzt nicht, ob ich es vom Merz oder jemanden anderen gehört habe, die haben gesagt, dadurch, dass also solche Geschichten gemacht werden auch Unternehmen am Leben gehalten, die sonst längst weg wären. Und das ist das, was die sonst ja in den Krisen immer ja auch wörtlich gesagt haben. Es findet eine Marktbereinigung statt, nämlich die nicht lebensfähigen Unternehmen, die nicht lebensfähigen Kapitalisten verschwinden vom Markt. Und das wird jetzt rausgezögert, auch über die Gewährung von Kurzarbeitergeld und so weiter, wo also versucht wird, nach Möglichkeit wenig Leute zu entlassen. Das ist mit so ein Hintergrund für die ganze Geschichte, auch mit dem Kurzarbeitergeld und was sich da abspielt. Die haben ja jetzt auch wieder verlängert, nämlich vom 30. Juni bis Ende diesen Jahres, also bis zum 30. Juni war es nur festgelegt. Jetzt ist ja beschlossen worden, gestern oder vorgestern, dass das eben bis zum 31. Dezember 2021 läuft. Und das ist etwas, was dem Kapital eben nicht in den Kram passt. Ende.
So, ich habe keine weiteren Wortmeldungen gerade. Also die letzte Chance für das erste Referat. Ansonsten haben wir noch ein Schlusswort eventuell vom Referenten.
Oh, das ist schwierig. Da bin ich jetzt gar nicht so vorbereitet. Also, ja, es ist halt das, was ich zeigen wollte. Also, ich hoffe, das ist rübergekommen. Neben der sozusagen aktuellen Situation, eben der Kapitalexport, dass der wirklich so massiv ist, dass man einfach auch darauf achten muss. Wie gesagt, wie oft wird die Vermögensverwaltung von Allianz und PIMCO erwähnt, was sie in anderen Ländern treibt, und wie oft kommt BlackRock in den Nachrichten, oder wie viel Umsatz macht Amazon in Deutschland und wie viel machen andere, die deutschen Monopole anderswo, dass wir einfach immer wieder diese Dinge erstmal von den Fakten her auch im Blick haben müssen. Es ist nicht entscheidend, also wäre der deutsche Imperialismus weniger stark in seinen Position, wäre es trotzdem immer noch der deutsche Imperialismus und immer noch unser Hauptfeind. Aber man muss ja in jedem Fall den Hauptfeind so analysieren, wie er eben ist. Und das ist ja der Versuch hier in dieser Konferenz. Insofern bedanke ich mich, dass ich da den Auftakt machen konnte und vielleicht auf ein paar Punkte erfolgreich hinweisen. Ansonsten auch vielen Dank für die Fragen und die Diskussion. Das fand ich sehr anregend. Das sind immer auch Sachen, die man dann aufnimmt für eventuell nächste Vorträge, das dann nochmal einzuarbeiten. So, soweit von mir. Danke.
Ja, ich bedanke mich auch bei allen, die teilgenommen haben bis hierher, und verweise darauf, dass es heute Nachmittag um 17 Uhr weitergeht mit dem nächsten Thema, und dann heißt es Alle gegen alle im Licht der Corona-Pandemie. Und da freuen wir uns dann auf den Jörg Kronauer. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Nachmittag und hoffentlich sehen wir uns dann um 17 Uhr alle wieder.